verstehen. Wir ziehen den roten Faden einmal durch alle Geschichten der Bibel, also vom Baum der Erkenntnis bis zum Himmel. Und bei dem dicken Knoten in dem roten Faden, Krippe, also hier ist die Krippe und da ist die Krippe, machen wir einfach Halt. Das ist dann quasi jetzt. Und dann gucken wir noch ein klein bisschen weiter, was noch kommt. Und das Ganze in 20 Minuten. Meine Frau hat gesagt, das geht nicht gut. Mal sehen. Ich habe eine Stoppuhr laufen, 1 Minute 41 Sekunden gerade. Ein bisschen habe ich noch. Okay, also ganz von vorne. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit fängt die, mit den Worten fängt die Bibel an. Kannst du zu Hause gerne nachlesen. Glaub mir, ich weiß es. Und das ist da hinten, also auf dem Ende, der Baum der Erkenntnis. Das wissen viele wahrscheinlich. Es wuchs im Paradies ein Baum und Gott hatte gesagt, isst nicht von dieser Frucht. Und Adam sagte noch ja. Und als seine Frau sagte, ach, mach's doch mal, sagte er okay. Und an diesem Tag war die Sache blöd gelaufen. Denn Adam wusste vorher eigentlich von nichts. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er hinterher viel mehr wusste, aber er wusste eigentlich von nichts. Aber in dem Augenblick, als er von der Frucht gegessen hatte, vom Baum der Erkenntnis, hatte er Erkenntnisse. Und eine davon war, dass er nichts anhatte. Und er fing nun an, sich unwohl zu fühlen, Gott gegenüber, und versteckte sich im Gebüsch. Und Gott kam durch den Garten Eden marschiert, wie er das immer so tat. Keine Ahnung warum, aber Gott ging da spazieren. Und er rief Adam und Adam sagte, hier. Und er sagte Gott, wo bist du denn? Und er sagte, hier. Und er sagte Gott, da ist doch was passiert. Und das stimmte auch. Er hatte nämlich von der Frucht gegessen, er hatte die Erkenntnis. Gott sagte, okay, jetzt kannst du hier nicht bleiben, denn wenn du vom Baum der Kenntnis gegessen hast, dann darfst du nicht auch noch ewig leben. Wenn du jetzt vom Baum des ewigen Lebens noch isst, dann bleibst du für immer hier in diesem blöden Zustand, also raus. Also Adam und Eva aus dem Paradies raus. Und dafür steht der Baum da drüben. Und er erinnert uns an etwas, was uns alle betrifft. Nämlich das Gefühl, das Adam hatte, als er gerade raus war aus dem Paradies. Eine Sehnsucht in sich. Vorher war er nämlich mit Gott in so einer intensiven Gemeinschaft gewesen. Die hatten sich jeden Tag gesehen. Gott und Adam waren echt dicke miteinander. Und vielleicht gibt es in dir so eine Sehnsucht. Ich fühle sie, ich merke das. Eine Sehnsucht, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Die ist manchmal recht verschüttet. Ich bin ein aktiver Mensch, mir fallen auch Sachen ein, die ich noch tun könnte. Aber wenn ich so einen Augenblick still werde, dann fühle ich manchmal diese Sehnsucht des Menschen nach Gott. Wer gerade Star Wars gesehen hat, mal Hände hoch. Hat jemand Star Wars gesehen? Okay, du kennst C-3PO. Das ist so ein goldener Roboter in diesem Spielfilm Star Wars. Und in einem Film, wir haben gerade die alle nochmal durchgeguckt, bevor wir ins Kino gehen, sagt dieser C-3PO über den jungen Mann, der ihn gemacht hat, mein Erbauer. Selbst ein Roboter in einem Science-Fiction-Film kennt die Sehnsucht nach seinem Erbauer, nach dem, der ihn hergestellt hat. Und so ist es in uns auch. Und seit diesem Augenblick ist dieser Zwiespalt, also bei Gott sein zu wollen, aber nicht bei ihm sein zu können, ihn irgendwie zu fürchten, aber ihn auch irgendwie zu lieben, uns Menschen ins Herz geschrieben. Der steckt irgendwie in uns drin. Und diese Spannung, die bleibt immer in uns drin. Deshalb sagen die Engel am Heiligen Abend, wir haben es vorhin gehört, fürchtet euch nicht. Seitdem muss man uns erklären als Menschen, dass wir Gott nicht fürchten müssen, weil wir irgendwie denken, ey, der schmeißt uns raus, wie damals Adam. Vielleicht liebt er mich gar nicht. Könnte ja auch sein. Wenn es einen Gott gibt, könnte er uns auch nicht lieben. Und diese Spannung ist eine, die in der Gegenwart Gottes immer in uns auftaucht. Zweites Bild. Das ist ein Berg und er steht für den Berg Sinai. Vielleicht wissen das noch ein paar von euch. Mose redet mit Gott auf dem Berg Sinai. Also die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen Richtung Israel und sie sind in der Wüste und da ist der Berg Sinai, dieser Berg, und Mose steigt auf den Berg. Oben ist eine Wolke, da ist Gott und Mose empfängt die 10 Gebote. Er redet mit Gott und der sagt ihm, was jetzt fürs Leben wichtig wäre. Und dahinter steckt die Sehnsucht nach Gottes Weisung. Wir würden schon gern verstehen, wie das Leben funktioniert. Nicht jeder fragt sich dann, was Gott dazu meint, aber wir würden schon gern wissen, wie das Leben funktioniert. Und hätten wir die Möglichkeit, den Erfinder des Ganzen zu fragen, dann würden wir schon gern wissen, was hat der Erfinder sich dabei gedacht. Auch wenn niemand Bedienungsanleitungen liest, also keiner von uns tut das ja jemals, wenn er sich was kauft, und auch heute Abend unterm Tannenbaum wird keiner die Bedienungsanleitung lesen, ist es trotzdem so, dass wir eine Sehnsucht haben, das Leben zu verstehen, und manche haben auch die Sehnsucht, Gott zu verstehen. Mose empfängt also von Gott die Bedienungsanleitung, 10 Gebote. Er kommt vom Berg runter und da haben die Israeliten schon den nächsten Mist gebaut. Die haben das goldene Kalb gegossen, sind drumherum getanzt, das war alles nicht in Ordnung. Und wieder ist es so, dass Gott sauer ist und das Volk Israel ahnt, so läuft es nicht gut. Wir haben gerade ein Gebot bekommen, wir haben es sofort gebrochen und so geht es ja immer weiter. Ist bei uns auch nicht anders. Also wenn wir von Gott hören, du sollst dies oder das nicht tun, dauert es meistens nicht lange, bis wir es doch getan haben. Genau genommen ist es so, je mehr es verboten ist, desto interessanter erscheint es uns. Das nächste ist ein Zelt, die Stiftshütte. Also die Israeliten ziehen durch die Wüste, also vom Berg ziehen sie durch die Wüste Richtung Israel und sie haben ein Zelt dabei. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt über die Bundeslade auf Terra X, eine Doku. Und die Bundeslade, also der Kasten, in dem die 10 Gebote waren, da drauf wohnte Gott, die war in dem Zelt. Und Gott war also immer mit dabei, die hatten einen Gott zum Mitnehmen quasi, die Israeliten. Und Gott war dabei und sie zogen durch die Wüste und er war immer mit. Und wann immer man dem Zelt nahe kam, war Gott da. Die Stiftshütte war also so ein Symbol dafür, dass Gott mit uns geht. Da fühle ich schon, wow. Richtig toll. Also beim Berg bin ich mir nicht sicher. Gott, da oben auf dem Berg fühle ich mich fern. Bei der Stiftshütte denke ich, ey, wenn hier jetzt vor der Kirche so ein Zelt stehen würde, ach Quatsch, wenn hier drin das so wäre, dass immer wenn ich hier bin, Gott sicher da ist. Ich also direkt mit ihm reden kann. Hier ist so eine Wolke oder so ein Licht. Und wenn ich hier reinkomme, so als Pastor, ich habe ja einen Schlüssel, dann komme ich hier rein und dann hier vorne eine fette Flamme und ich kann mit ihm reden und Gott antwortet mir direkt auf so Fragen, würde ich mich super fühlen. Würde mir echt gut gehen damit. Ich hätte auch Ehrfurcht, aber ich würde mich auch freuen. Und genau das ist es. Die Sehnsucht, Gott geht mit uns, er ist da, wir können uns ihm nähern. Und vielleicht auch die Furcht, wie war die letzte Woche? Wie hast du dich so benommen? Ich habe mich meistens nicht gut benommen. Mir fallen immer Sachen ein, die man verkehrt machen kann. Und dann würde ich vielleicht da hinten stehen bleiben. Würde vielleicht ein bisschen Distanz halten, vorsichtig sein. Die Israeliten haben das auch so empfunden. Sie haben aber die ganze Zeit gewartet, immer auf Gott gewartet und haben immer gehofft, dass er so mit ihnen geht und haben Sehnsucht nach ihm gefühlt. Und dann hier vorne der Tempel. Der Tempel in Jerusalem war das erste und einzige Mal, dass Gott auf dem gesamten Planeten eine feste Adresse hatte. Dass er irgendwo eingezogen ist an ein festes Haus aus Stein. Und die Reste davon sind heute noch in Jerusalem, die Klagemauer. Da gehen gläubige Juden immer noch hin und beten an dem Rest der Außenmauer des Tempels. Da stecken sie kleine Zettel in die Mauerritzen, aber manche stehen auch einfach da, haben eine Schriftrolle oder ein Buch dabei und beten. Und der Tempel ist ein Symbol dafür, dass Gott sicher immer bei uns ist. Dass es einen Ort gibt, zu dem wir gehen können, wo wir ihm begegnen und wo er uns nahe ist. Und beim Tempel war es aber so, dass der Tempel so verschiedene Höfe hatte. Und man durfte da nicht einfach reinlatschen. Das war nicht so, dass du und ich da jemals reingekommen wären. Nein, 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 nein. Das Allerheiligste drin war so ein abgegrenzter Bereich, kannst du nachgucken auf Wikipedia. Da gab es so ein Allerheiligstes und da durfte der Hohepriester nur ein einziges Mal im Jahr rein. An Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Wenn irgendein Mensch an irgendeinem anderen Tag da reinging, fiel er sofort tot um. Und kein Witz, dem Hohepriester haben sie immer ans Bein eine Schnur gebunden, wenn der da reinging. Denn man konnte nie ganz sicher sein, könnt ihr nachlesen, man konnte nie ganz sicher sein, ob, wenn er da reingeht, er musste vorher Opfer bringen und so weiter, und wenn er reinging, hätte es ja sein können, dass das Opfer nicht in Ordnung war oder so, und dann wäre er auch tot umgefallen. Wie hätte man die jemals wieder rausgekriegt? Also hatte er eine Schnur am Bein, dann konnte man ihn rausziehen und man fürchtete Gott. Die Menschen hatten Sehnsucht nach ihm, aber sie hatten auch Angst. Und irgendwie, glaube ich, beschreibt es das, was wir empfinden, ganz gut. Manche Menschen denken, glaube ich, wenn sie Gott fürchten, boah, der Pastor, der ist sowas wie der Hohepriester. Den schicken wir mal hin, wir binden ihm auch eine Schnur ans Bein. Könnte ja sein, dass es schief geht, dann ziehen wir ihn da wieder raus. Aber in Wirklichkeit haben wir ein bisschen Furcht vor Gott. Andere Menschen denken, ich habe tiefe Sehnsucht nach Gott. Aber es gibt dann lauter Dinge, die für uns dazwischen stehen. Ich habe vorhin, als ich Langeweile hatte, also ich war schon fertig mit allem, habe ich bei Facebook so ein bisschen gescrollt und da war so ein Beitrag über katholische Kirche. Und da waren Leute immer mit Leuten aus der katholischen Kirche im Gespräch und die haben über die ganzen Fragen und Zweifel geredet, die Menschen so haben in Bezug auf die Kirche. Und ich habe in jedem Fall gedacht, finde ich auch, verstehe ich, gute Frage, noch eine gute Frage, es waren alles berechtigte Fragen. Wir haben Sehnsucht, wir haben Zweifel und wir haben irgendwie auch Furcht oder Ehrfurcht vor Gott. Das war schon ein ziemliches Ende, jetzt kommt das kürzere Ende. Aber erstmal kommt der Knoten im roten Faden und wir sind bei 12 Minuten, alles ist gut. Es steht im Galaterbrief im Neuen Testament, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also die ganze Zeit hindurch hatten die Menschen gewartet, also eigentlich so seit dem Paradies haben die Menschen immer irgendwie darauf gewartet, ob irgendwann mal Gott die Welt so betritt, dass man mit ihm leicht zurechtkommen könnte. Vielleicht sowas wie ohne Zugangsbeschränkung. Und ganz unbemerkt, tatsächlich völlig unbemerkt von der großen Öffentlichkeit, passierte es dann vor 2000 Jahren in einem Stall am Ende der Welt, denn Bethlehem ist wirklich nicht beeindruckend. Ich bin da mal gewesen, das ist so ein Kuhdorf, also da ist nichts. Das ist so wie Marienfelde, da bin ich groß geworden, das ist so ein Dorf hinter Strande. Könnt ihr echt vergessen. Wer hat das schon mal gehört, Marienfelde hinter Strande, wer war da schon mal? Okay, 5 Leute hier in der ganzen Kirche. Also so ungefähr ist Bethlehem, müsst ihr euch so vorstellen. Da fährt der Güllewagen vorbei und keine Straßenbeleuchtung. Und doch ist es so, also wir haben es hier mal so dargestellt, bisschen kitschig, schön mit Gelb und Violett, aber jenseits von jedem Kitsch und jenseits von jeder, ach, das war bestimmt schön, Romantik, gibt es doch einen Moment der eigenartigen Schönheit und Intensität in dem Augenblick, in dem Jesus die Welt betritt. Wenn man weiß, was vorher war, also immer so das gleiche Momentum. Man hat Ehrfurcht vor Gott, man hat vielleicht sogar ein bisschen Angst vor ihm. Man hat aber auch Sehnsucht. Wenn man die Tausende von Jahren vorher sieht, die geschichtlich übrigens gut dokumentiert sind, könnt ihr alles nachgucken bei Terra X oder sonst wo, dann wissen wir aus der Geschichte des Volkes Israel, dass wenn es passieren würde, dass Gott die Welt betritt, dann wäre das eine wirkliche Antwort auf die Sehnsucht der Welt, also auf unsere Sehnsucht. Dann wäre es doch wirklich etwas, also wenn du diese Sehnsucht kennst, die ich kenne, dann wäre es doch wirklich so, wenn Gott auf die Welt käme, sodass du mit ihm irgendwie interagieren könntest, du mit ihm zu tun haben könntest, dann wäre das Entscheidende passiert. Das konntest du im Tempel nicht haben, aber vielleicht ja im Stall. Und wir Christen glauben, dass die Weihnachtsgeschichte tatsächlich die Antwort Gottes auf unsere Sehnsucht und unsere Furcht ist. Ein ferner Gott mit einer furchtsamen Welt und Gott begegnet ihr in einer Situation, in der Vergebung und Annahme nur eine ferne Hoffnung sein konnte. Denn die Frage, warum sollte Gott mir jemals vergeben, was ich getan habe? Ich habe ja Unrecht getan. Das war vor Jesus nicht wirklich beantwortet. So sehe ich den Stall, so sehen wir Christen eigentlich insgesamt, muss man sagen, das bin ich gar nicht persönlich, sehen den Stall, diesen Augenblick, in dem Gott die Welt betritt, als einen Moment, in dem Sehnsucht und Ehrfurcht, die sich vorher so die Waage gehalten haben, aus der Balance geraten. Es findet nämlich die Sehnsucht des Menschen nach seinem Gott Erfüllung. Man kann sich ihm plötzlich nähern. Es gibt keine Zugangsbeschränkung mehr, sondern total normale Leute, so wie du und ich, gehen in diesen Stall, uneingeladen. Na klar, die paar Hirten, die von den Engeln angesprochen waren, sind da vielleicht auch hingegangen und waren dann da und sie hatten ja eine Einladung. Aber hey, wenn da noch irgendeiner war und der hat gedacht, was ist denn da los, der ist da auch hingegangen. So wie du und ich uns auch jetzt Gott nähern dürfen, ohne eine besondere Einladung. Es bedarf jetzt nicht einer Sonderaufforderung an dich, wenn du mit Gott irgendwie in Kontakt treten möchtest. Da musst du nichts mitbringen. Dieses Kind, das die Welt betritt, ist der Gott, der sich seiner Schöpfung ausliefert, sich verletzlich macht. Und es ist vor diesem Hintergrund, eigentlich vor diesem Hintergrund, nicht anders zu verstehen als ein Wunder, eine Revolution der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es ist eine Einladung, Gott nicht zu fürchten, sondern ihn zu lieben, so wie man ein Kind liebt. Jesus hatte schon in den ersten Minuten seines Lebens, offenkundig, wir lesen das so, eine ganz eigentümliche Wirkung auf Menschen. Das können wir deutlich daran sehen, dass Hirten, die so ein bisschen nach Schaf rochen, und Weise aus dem Morgenlande, die irgendwie reich und vermögend waren, gleichermaßen vor diesem Kind in den Staub sinken und es anbeten. Und ehrlich, keiner von uns kommt darauf die Idee, ein Kind anzubeten. Wenn er nicht irgendetwas fühlt wie, wow, hier ist gerade ein heiliger Moment, hier ist gerade etwas, was Bedeutung hat. Das würden du und ich nicht tun, ich auf keinen Fall. Ich bin so nicht veranlagt. Aber doch spüre ich, wenn ich mit Jesus zu tun habe, und ich habe oft mit Jesus zu tun, da passiert etwas Besonderes. Dort, wo Jesus sprach, und das könnt ihr im Neuen Testament überall nachlesen, blättert einfach da mal rum und lest mal irgendwas, dann stellt ihr fest, wo Jesus geredet hat, hatten Menschen den Eindruck, Gottes Stimme zu hören. Wenn er Liebesworte sagte, reagierten Menschen darauf. Und wenn ich die heute lese, reagiere ich darauf, meine Seele reagiert darauf. Und ich bin nicht irre oder nur begrenzt. Was er tat, war oft ein Wunder. Was er anfasste, veränderte sich. Menschen, die er berührte, wurden tatsächlich geheilt. Es war Gott, der in sein Eigentum gekommen ist, in seine Schöpfung, in eine Gegenwart damals vor 2000 Jahren, wo er etwas bewegt hat, was es vorher nicht gab. Und das wirklich Abgefahrene ist doch, dass jetzt, 2000 Jahre später, weltweit Milliarden Menschen die gleiche Erfahrung machen. Die immer gleiche Erfahrung. Wer sich Jesus nähert, vorsichtig oder wagemutig, wer ein Gebet spricht, wer ein Lied singt, dessen Seele verändert sich auf irgendeine Weise zum Guten. Passiert nicht immer alles gleich sofort, aber es passiert. Wir erleben das hier in unserer Gemeinde im Moment in einer Weise, wo ich sagen muss, wir wissen auch nicht so genau, was wir damit anfangen sollen. Vor zwei Tagen waren hier, ich habe vorhin nachgeguckt, 268 Menschen am 22. Dezember hier im Gottesdienst. 268 Menschen. Das ist ein bisschen ehrfurchtgebietend für uns. Und das hat damit zu tun, dass Menschen, die sich mit Jesus beschäftigen, plötzlich anfangen, in sich Sehnsucht zu spüren. Irgendwie sich Gott zu nähern und tiefer zu werden in ihrem Glauben. Da wächst etwas. Und das ist, glaube ich, die Einladung von Weihnachten. Du darfst dich Gott nähern. Du darfst da hinkommen. Du darfst mit ihm reden. Und deine Seele, vermute ich mal, hat danach auch eine Sehnsucht. Sonst wärst du ja wahrscheinlich gar nicht da. Da hinten sind noch zwei kleine Bildchen, zu denen sage ich noch kurz was und dann ist schon Ende. Die kleine Kirche steht für die Gemeinden, die sich gegründet haben, aus Leuten, die gleichermaßen mit Gott irgendwie in Verbindung traten. Eigentlich war die Kirche kein Amtsapparat mit einer Adresse hier in Kieler in Dänischen Straße, sondern eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Völlig normalen Leuten, so wie du und ich nicht, aber wie du und du. Und die haben in der Zwischenzeit zwischen dem Erlebnis mit Jesus und dem Himmel, haben die gedacht, wir machen das lieber zusammen, das ist schöner. Das Hauptmotiv seit der Krippe war übrigens Liebe und Gnade und Teilen und Vergebung. Neben allem anderen Blöden, was es auch gegeben hat, es ging nicht mehr um Furcht. Es ging nicht mehr um Sorge vor Gott. Die Weihnachtsaussage, die tiefste Weihnachtsaussage war immer, fürchte dich nicht, dir ist heute der Heiland geboren, der, der es heil macht, der dein Leben in Ordnung bringt, der deine Seele in Ordnung bringt, der ein Tröster ist und ein Helfer. Eine Gemeinde, die sich richtig versteht, ist dann die Gemeinschaft derer, die mit dieser Frage, die mit dieser Aussage umgehen wollen. Die Gemeinschaft suchen zu Gott. Das ist eine Gemeinde. Das sind die, die von Jesus berührt sind und die, letztes Bild da ganz außen, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, da hinten ist so ein Himmel abgebildet. Das sind die, die hier irgendwie versuchen, gemeinsam auf den Himmel hinzuleben. Die sich darauf freuen, dass, wenn dieses Leben endet, und das tut es, sie bei Jesus sein werden, bei ihm im Himmel sein werden. Wir nennen das hier in der Apostelkirchengemeinde ein Ort der Gnade. Eine Gemeinde, unsere Gemeinde ist für uns ein Ort der Gnade, an dem wir so, wie wir sind, sein dürfen, in unserer Vogeligkeit und Merkwürdigkeit. Wo sich Leute treffen, die sich manchmal verloren fühlen und sich jetzt von Gott geliebt fühlen, die Erlösung suchen und sie finden, die sich Rettung wünschen für dieses Leben und auch für das kommende Leben. Und die in aller Zerbrochenheit auf die Antwort, wer ist Jesus für dich, so etwas sagen wie, mein Jesus, mein Sohn Gottes, der, den ich suche, gesucht habe und gefunden habe. Und das hat immer zu tun gehabt mit der Geschichte von dem Kind in der Krippe. Die Weihnachtsfrage, und damit ende ich, könnte also sein, wer ist nun eigentlich Jesus für dich? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.